Dinge genossen mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Auch in Westdeutschland würden manche die Beatmusik am liebsten verbieten. Nach einem viel zu kurzen Konzert der Rolling Stones zertrümmern aufgebrachte Fans die Berliner Waldbühne und geraten mit der Polizei aneinander. Trotz des Zwischenfalls wird die Tournee zum Beat-Ereignis des Jahres 65.
Warum tragen Sie lange Haare?
Ja, ich finde es gut aus dem Grunde, weil ich auf englische Musik stehe, verstehen Sie?
Im Sommer 1965 war der Pilzkopf die angesagte Frisur und das angesagte Freizeitvergnügen war die Beatmusik. Und das beliebteste Reiseziel für alle Beatjünger war London und Liverpool. When I was younger, so much younger than today. Als wir doch 50 Jahre jünger waren im Sommer 1965, da hörten wir Musik, von der wir wussten, dass es das Tollste war, was uns je zu Ohren gekommen war. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Zeitreise in die Sommerwochen des Jahres 1965, in denen popmusikalisch eine Menge los war. Drei der wichtigsten, drei der bahnbrechenden Songs der 60er Jahre sind in den Sommermonaten anno 65 veröffentlicht worden, und zwar Bob Dylans Jahrzehntsong Like a Rolling Stone, die Streichquartettballade der Beatles Yesterday und der Frustrocker I Can't Get No Satisfaction von den Rolling Stones. Der Protestsong kam aus der Nische der Subkultur heraus und eroberte die Hitparade mit Eve of Destruction von Barry Maguire. Die ersten kalifornischen Blumenkinder zeigten sich mit I Got You Babe von Sonny und Cher. Der britische weiße Rhythm and Blues wurde enorm populär, nicht nur wegen der Rolling Stones, sondern auch mit Songs der Yardbirds, der Pretty Things oder der Animals, die im Juli ihren berühmten Song We Gotta Get Out of This Place herausbrachten. Die Birds und die Beach Boys aus Kalifornien waren genauso in aller Munde und in aller Ohren wie die britischen Kinks und The Who. Popmusikalisch waren im Sommer 65 schon überall die Vorboten einer kreativen Entwicklung zu hören, die in den Folgejahren einer Explosion gleichkommen sollte. Der Kramladen dreht also nun für eine Stunde das Rad der Popgeschichte um 50 Jahre zurück. Und um auch ein wenig das damalige Zeitgefühl illustrieren zu können, möchte ich eine kleine Rahmengeschichte aus dem Sommer 65 erzählen. Begleiten wir zwei Beat-begeisterte Freunde, nennen wir sie Achim und Uwe, die zum ersten Mal in ihrem Leben ohne Eltern eine Auslandsreise machen. Und natürlich pilgern sie ins gelobte Land jedes damaligen Beat-Fans nach England. Was sie dort so alles erleben und was sie alles an Musik hören und entdecken, davon möchte ich jetzt ein wenig erzählen. Vorangestellt sei aber ein Titel, der erst im Oktober 1965 erschien und als eine Art Hymne der Generation von anno 65 in die Popgeschichte einging. Es ist die stotternde Selbstbestimmung einer Jugendgeneration, die sich von den Erwachsenen brüsk abgrenzt und von denen nicht mehr runtergemacht werden will. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. It's my generation. It's my generation, baby. Im Oktober 1965 erschien die Single My Generation von The Who, wohl einer der wichtigsten Songs des Jahres 65. Die beiden Englandfahrer Achim und Uwe können davon noch nichts gewusst haben, als sie im Sommer 65 ihren Traum wahrmachen und zu zweit Richtung England schippern. Beide sind gerade 18 Jahre alt geworden, beide haben gerade ihren Führerschein gemacht. Und da wollt ihr ohne Fahrpraxis gleich nach England in den Linksverkehr rein? Das schlagt euch mal aus dem Kopf, hat Uwes Vater gleich abgebügelt, auf dass sein Sohnemann ja nicht auf die Idee käme zu fragen, ob er vielleicht Papas Auto haben könnte. Jetzt musste halt Achim ran. Er musste baggern und betteln, ob er das Auto seiner Eltern haben kann. Und kaum zu glauben, es klappte. Achims Eltern fuhren eh wie immer mit dem Zug in den Wanderurlaub, also überließen sie ihrem Sohn das Auto, natürlich mit strengen Auflagen, was alles zu beachten sei, wie sich zu verhalten und wie alles zu tun sei. So fuhren also die beiden Greenhorns mit Riesenvorfreude und etwas Bammel ins große, ungewisse Abenteuer. Jetzt standen beide Freunde auf dem Passagierdeck der Autofähre nach Dover. Das Auto war gut verfrachtet, bislang hatte alles prima geklappt, kein Kratzer war ins Auto gekommen, kein Aufheulen des Motors hatten sie ihm zugemutet, dem Stolz von Achims Eltern, einem orangeroten DKW-Zweitakter mit nach vorne zu öffnenden Türen. Doch Achim war flau im Magen. Der starke Seegang machte ihm und seinem Frühstück schwer zu schaffen. Er konnte es kaum erwarten, in Dover endlich wieder festen Boden unter die Füße zu kriegen. Die ganze Reiserei wurde ihm so langsam leid. Er wollte endlich ankommen im Mekka London, im Beatles-Wallfahrtsort Liverpool und in Nottingham, wo seine Brieffreundin wohnte. Das waren die Ziele, die sich beide vorgenommen hatten. Und jetzt wollte er endlich dahin kommen. Er hatte sich doch schon so lange drauf gefreut und jetzt wurde er immer ungeduldiger, weil diese schaukelnde Überfahrt einfach nicht enden wollte. Er war es leid, dumm rumzustehen und warten zu müssen.
Till I met you, but you keeping me waiting all of the time. What can I do? It's your life, and you can do what you want. Do what you like, but please don't keep me waiting.
Im Frühjahr 65 hatten die Kinks mit Tired of Waiting einen Nummer-1-Hit. Das war so die Richtung, die Uwe besonders mochte, die etwas härtere Gangart, also Kinks, The Who, die Rolling Stones, aber natürlich war er auch von den Beatles recht angetan. Achim dagegen mochte die härteren Sachen überhaupt nicht, dafür war er der absolute Beatles-Fan, während er die Stones grundsätzlich ablehnte. Die beiden Freunde waren gerade am Debattieren über ihr Lieblingsthema, ihre musikalischen Vorlieben. Sie hatten Dover längst erreicht, saßen bereits im Auto und fuhren Richtung London. Sie staunten über den ersten Rolls-Royce, den sie auf der Gegenfahrbahn zu Gesicht bekamen und staunten noch mehr über die abenteuerlichen uralten Dreiradfahrzeuge, eine Mischung aus Moped mit Verdeck und Kombi-Pritschenwagen. Mit dem Linksverkehr klappt es eigentlich ganz prima, jedenfalls solange sie auf dem Motorway der Autobahn unterwegs waren. Aber wehe, sie kamen in einen Kreisverkehr oder an eine unübersichtliche Kreuzung und waren gerade dabei engagiert, über die musikalischen Unterschiede zwischen den Beatles und den Stones zu diskutieren. Dann setzte sofort eine akustische Kakophonie ein, bestehend aus Autohupen, pass doch auf, Ruf von Uwe, Bremsen quietschen, wo muss ich denn hin, Ruf des fahrenden Achims, Hubkonzert, links, 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 Rufe von Uwe, Bremsen quietschen und so weiter. In diesen Augenblicken hatten das Auto und die beiden Insassen Hilfe bitter nötig. Hilfe von einem Schutzengel oder wem auch immer.
Daughter.
Im Juli 65 erschien die Beach Boys Single California Girls, die unsere beiden Freunde auf ihrem England-Trip zum ersten Mal im August über einen Piratensender hörten und toll fanden. Doch sie waren jetzt erstmal auf die englischen Girls gespannt. Und ähnlich gut fanden die beiden auch die Vorläufer-Single der Beach Boys, die im Frühsommer 65 in den Hitparaden war, Help Me, Rhonda. Mit der Hilfe überirdischer Schutzhelfer oder nur dank glücklicher Zufälle kamen die beiden Freunde Achim und Uwe nebst ihrem Auto unbeschadet in London an. Aber jetzt begann das Fahrabenteuer erst so richtig. Der unübersichtliche Schilderwald, Einbahnstraßen, Kreisverkehr, Ampeln, Kreuzungen, Dichterverkehr und wo geht's Richtung Innenstadt? Die Gespräche der beiden wurden immer sporadischer, es war inzwischen später Abend geworden und sie kurften noch immer in Londoner Vorortbezirken herum. Irgendwo hielten sie entnervt an, um erstmal den knurrenden Magen zu bedienen. Was gab's? Fisch und Chips und Remouladensoße, egal, rein damit. Und weil sie so K.O. waren und auch sparsam sein mussten, beschlossen sie, im Auto zu übernachten, am besten gleich da am Straßenrand, wo sie eh schon standen. Kaum waren sie eingenickt, klopfte es am Seitenfenster. Ein freundlicher Bobby wollte ihre Papiere sehen und machte ihnen deutlich, dass sie hier nicht bleiben konnten und verwies sie auf einen Carpark zwei Straßen weiter. Dort mussten sie bei einem verhutzelten alten Männlein Parkgebühren entrichten, wurden dafür aber vom verhutzelten alten Männlein bewacht und hatten eine rundum Scheinwerferbeleuchtung gratis. Da standen sie nun auf einem hell erleuchteten hässlichen Parkplatz, begrenzt von nackten Häuserwänden und halb verfallenen Gebäuden am Rande. Dieser Carpark hatte den Charme eines Abrissgrundstücks und genau das war er wohl auch. Der hartgesottene Uwe war sofort eingeschlafen, aber Achim lag auf seinem zurückgeklappten Fahrersitz mit offenen Augen und schaute durch Seitenfenster in das kleine schmutzige Stück Himmel, das zwischen den Häuserwänden zu sehen war. Und er dachte, das ist also London? Irgendwie hatte ich mir das ganz anders vorgestellt. See the stars come falling down from the sky. Gently passing, they kiss your tears when you cry. See the wind come softly blow your hair from your face. See the rain hide away in this grey.
Days that will excite and make you dream of me at night.
Die Akkordfolge des Songs For Your Love hatte die beiden Freunde voll erwischt. E-Moll, G-Dur, A-Dur und A-Moll. Das klang fantastisch und war auch leicht auf der Gitarre zu greifen. Die beiden Hobbygitarristen hatten sich den Song draufgeschafft, mehr oder weniger gut, aber auf ihren Wanderklampfen klang das natürlich nicht annähernd so gut wie auf der Single For Your Love von The Yardbirds, die im Februar 65 veröffentlicht worden war. Die Yardbirds-Single Still I'm Sad mit dem unheimlichen Männerchor, die sollte Ende 65 hoch in den Charts stehen. Die Musik der Yardbirds stieg in der Achtung der beiden Freunde später noch sehr viel höher, als sie mitbekamen, was die Yardbirds für eine Talentschmiede waren, dass drei der allerbesten britischen Gitarristen aus der Gruppe hervorgegangen waren, Eric Clapton, Jeff Beck und Jimmy Page. Davon wissen sie allerdings doch überhaupt nichts im Sommer 65, als sie zum ersten Mal in England unterwegs sind. Am nächsten Tag sehen die beiden Freunde Achim und Uwe wieder nicht so sehr viel von London. Dafür entdecken sie Londons Untergrund, fahren U-Bahn mit Begeisterung. Sowas kennen sie nicht von zu Hause. Durch unterirdische Tunnel, durch eine ganze Stadt zu fahren. Irre. Jetzt lernen sie London von unten her kennen. Shepherd's Bush, der Schafhirtenbusch, toll. Notting Hill Gate, sieht gut aus, dieses Tor des Notting-Hügels. Queensway, der Königinnenweg, sieht zwar auch nicht anders aus, aber so lernt man London kennen, von Station zu Station. Marble Arch, der Marmorbogen, Bond Street, hier wohnt sicher 007, Oxford Circus, ob's da auch Clowns und Löwendompteure gibt, dann Covent Garden, Leicester Square und Charing Cross und endlich der berühmte Piccadilly Circus, da wollen sie hin. Kaum sind sie aus der Underground-Welt ans Tageslicht gekommen, werden sie von Swinging London geradezu überrumpelt. Die riesigen Neonreklamen sehen aus wie die Kulisse eines aufregenden Filmes, in dem sie einfach so mitspielen können. Unglaublich viele junge Leute laufen hier rum, geschäftiges Treiben überall, aus den Boutiquen, Platten und Andenkenläden klingt Musik heraus. Hier gefällt es ihnen, hier ist alles so schön bunt.
Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time,
that's the time,
that's the time,
that's the time
I love the best. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I wanna be in the warm hold of your loving mind, to feel you all around me, and to take your hand along the sand. Ah, but I may as well try and catch the wind.
Als wollte ich den Wind fangen. Mehr verstanden sie vom Text nicht, aber dieses Sprachbild gefiel ihnen sehr, wie ihnen die einfachen Folksongs von Donovan überhaupt sehr zusagten. Catch the Wind war im März 65 erschienen, als nächste Single folgte Colors im Juni. Donovan galt damals als englischer Protest- und Folksänger, so eine Art englische Antwort auf den amerikanischen Protestsänger Bob Dylan, dessen Musik die beiden Freunde zum ersten Mal auf ihrem England-Trip kennenlernen, und zwar in einem riesigen Plattenladen in der Nähe des Piccadilly Circus, in den die beiden Freunde einfach reinstiefeln. Im Eingangsbereich ist aus riesigen Boxen, wie sie die noch nie gesehen haben, ein Song zu hören, der sie aufhorchen lässt und musikalisch sehr anspricht. Allerdings die Stimme des Sängers gefällt ihnen überhaupt nicht. Wer ist denn das? Fragt Achim seinen Freund. Kennst du den? Aber der kann doch überhaupt nicht singen. Weil Freund Uwe nur mit den Achseln zuckt, aber beide von der Musik dieses Songs irgendwie schwer beeindruckt sind, fragen sie einen Verkäufer nach dem Song, der da gerade laufe. In einem nicht leicht verständlichen Cockney-Englisch erklärt ihnen der Verkäufer, das sei die neue Single von Bob Dylan, und dabei zeigt er auf ein Konzertplakat, das an der Wand hängt. Bob Dylan sei gerade auf Tournee in England gewesen und habe im Mai 2 Auftritte in der Royal Albert Hall gehabt. Er sei eine Sensation. Und damit sucht er nach der Plattenhülle der neuen Dylan-Single. Sensation, gut und schön, raunt Achim seinem Freund ins Ohr, aber singen kann der trotzdem nicht. Der Verkäufer kommt zurück und zeigt ihnen das Cover der neuen Dylan-Platte und setzt seine Verkaufsanpreisung fort. Die beiden Freunde verstehen kaum etwas, außer dass diese Sensation mit Namen Bob Dylan bei der Tour im Mai alleine nur mit Gitarre aufgetreten sei, aber diese neue Platte sei etwas völlig anderes. Jetzt spiele Dylan mit einer sehr guten, kompletten Band, was natürlich eine Sensation sei. Die beiden Freunde bedanken sich artig beim Verkäufer und radebrechen in ihrem Schulenglisch, dass sie es sich nochmals überlegen würden und kaufen die Single nicht, was sie später noch sehr bereuen sollten, denn erst sehr viel später sollte ihnen klar werden, dass dieser Song tatsächlich eine Sensation war.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock.
Das ist wahrscheinlich der bedeutendste Song des Jahres 1965. Viele Leute von Bruce Springsteen bis Wolfgang Niedecken bekundeten, dass sie bis ins Mark getroffen waren, als sie Like a Rolling Stone von Bob Dylan zum ersten Mal gehört hatten. Die beiden Freunde und Englandfahrer Achim und Uwe hatten bei ihrem ersten Kontakt mit dem Song in einem Plattenladen am Piccadilly Circus zwar aufgehorcht, aber dann doch nur resümiert, dass dieser Dylan eigentlich doch nicht singen könne. Diese Banausen. Weiter in der Geschichte, die im Sommer 1965 in London spielt. Die beiden Freunde, Achim und Uwe, erkunden vom Piccadilly Circus aus den berühmt-berüchtigten Stadtteil Soho, das Vergnügungsviertel, in dem auch das Mekka der Londoner Beatfans liegen soll, der Marquee Club. Auf der Suche nach dem legendären Marquee verlaufen sich Achim und Uwe in den kleinen Straßen von Soho und landen plötzlich im Rotlichtviertel. Neugierig sind sie schon, die beiden, und spähen verstohlen aus ihren Augenwinkeln nach der Sünde. Selbige steht plötzlich vor ihnen in Form einer aufgedonnerten Lady mit Schlitz im Rock, Stöckelschuhen, Nahtstrümpfen und reichlich Dekolleté. Sie verstehen zwar kaum ein Wort von dem, was die Lady ihnen zuflüstert, aber eines ist ihnen sofort klar, das können sie sich nicht leisten. Und außerdem, also nee. Am Fotoschaukasten eines Striplokals bleibt Uwe einen Moment zu lange stehen, schon wird er hereinkomplimentiert und ehe sich die beiden versehen, sitzen sie an einem Tisch in einem verrucht verdunkelten Etablissement. Der Kellner will wissen, was die Gentlemen trinken, die Gentlemen sagen Bier, weil sie denken, das sei das Billigste. Schon stehen zwei Fläschchen Tuborg auf ihrem Tisch, daneben eine dezente Rechnung, bei deren Anblick die eh bereits heftig klopfenden Herzen der beiden völlig durchdrehen. Auf der Bühne nestelt eine etwas in die Jahre gekommene und auch etwas außer Form geratene Schönheit an ihren Dessous herum. »Nein, bitte nicht ausziehen«, presst Uwe gequält hervor und sagt zu seinem Freund, »das ist nicht die aus dem Schaukasten da draußen«, außerdem können wir uns das hier nicht leisten, also nix wie weg hier. Mehr oder minder geschickt täuschen sie einen Toilettenbesuch und einen Gang zum Zigarettenautomaten vor und in einem unbeobachteten Augenblick, als der Kellner, der Barkeeper und der Rausschmeißer gerade nicht gucken, nehmen sie ihre Beine in die Hand und laufen, was sie nur können. Oh, Keep On Running, das war Ende 1965 ein Nummer 1-Hit für die Spencer Davis Group mit Jungstar Steve Winwood, dem damals 17-jährigen Wunderkind als Sänger, Organist und bei diesem Song als Gitarrist. Das war ein Live-Mitschnitt aus der Sendung Beat, Beat, Beat vom Januar 1966. Und der Kramladen blickt heute 50 Jahre zurück im Spaß in den Sommer 65 und wir begleiten immer noch die zwei Freunde Achim und Uwe, die im August 65 zum ersten Mal nach England gereist sind und London besuchen. Nach Irrwegen und langem Suchen finden die beiden dann doch endlich den berühmten Marquee Club, in dem die größten und bekanntesten Bands auftreten. Und keine Frage, da müssten sie rein, egal was es kostet. Sie hatten sich den Club viel größer und spektakulärer vorgestellt, aber der war eher klein und sah auch ganz normal aus. Aber viele verrückte Leute waren da zu bestaunen. Leute mit ziemlich seltsamen Klamotten. Am ausgeflipptesten und irgendwie auch am heruntergekommensten sahen aber die Musiker auf der Bühne aus. Achim war etwas skeptisch, aber Uwe fand's einfach klasse. Die Band, die an diesem Abend spielte, Uwe kannte und schätzte sie, ganz im Gegensatz zu Achim, der wäre am liebsten gleich wieder gegangen, nachdem er die ersten Klänge hörte, aber nicht ohne sein Geld zurückzuverlangen, weil das nicht ging, blieb er halt. Die sehen so richtig hässlich aus, dachte er, diese Pretty Things. Die Pretty Things hatten im Frühsommer 65 mit diesem Rhythm and Blues-Titel Honey I Need in England einen Achtungserfolg. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, nölt Achim nach dem Konzert, als sie aus dem Marquee herausstolpern. Das hat doch nichts mit Beat zu tun. Genau erfasst, meint Uwe, du lernst noch was dazu. Die Pretty Things sind, wie auch die Animals oder die Stones, keine Beatband, sondern eine Rhythm and Blues-Band. Ach, du kannst mir mit deinen Definitionen gestohlen bleiben. Mir hat's einfach nicht gefallen. Schluss aus, mosert Achim. Banause, kontert Uwe. So geht das doch eine Weile hin und her. Die beiden sind inzwischen auf dem Weg nach Liverpool, dem Wallfahrtsort jedes echten Beatles-Fans. Keine Frage, dass auch Achim da unbedingt hin muss. Diese Hafenstadt am Mersey River atmet das Flair der Fab Four. An jeder Ecke triffst du auf die Geschichte der Beatles. Die ganze Stadt vibriert im Rhythmus von John, Paul, George und Ringo. Und im Zentrum liegt der Nabel der Beatwelt, der Cavern Club, in dem der Aufstieg der Beatles begann. So muss es sein, so stellt sich Achim die Heimatstadt seiner vier Helden vor. Als sie endlich ankommen, folgt die Ernüchterung. Liverpool ist grau, triste, schmutzig, hässlich, nirgendwo auch nur ein Hauch von Beatles Aura, kein Körnchen vom Charisma der Fab Four. Und das dicke Ende folgt dann auch noch, der Cavern Club ist geschlossen und das bereits seit 5 Monaten. Nebendran, in dem kleinen Fish and Chips Laden, da müsste doch vielleicht in der Jukebox irgendwas von den Beatles laufen, aber nichts, gar nichts, der Ladenbesitzer hat nicht mal ein Radio. Achim ist todunglücklich und summt vor sich hin. I'm down, I'm really down.
You tell lies, thinking I can't see. You can't cry, cause you're laughing at me. I'm down.
Your being right. something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Die Beatles beherrschten natürlich den Sommer anno 65 mit ihrem zweiten Film und dem dazugehörigen Album Help. Aber da gab es doch auch noch ein paar andere Songs und Bands, vor denen die beiden Englandreisenden Achim und Uwe begeistert waren. Nach dem Totalflop Liverpool waren die beiden nach Nottingham gefahren, um dort Achims Brieffreundin zu besuchen. Seit 2 Jahren schrieben sich die beiden schon, jetzt sollte er sie zum ersten Mal sehen und kennenlernen. Ein Porträtfoto hatte er schon von ihr bekommen, also wusste er, wie ihr Gesicht so ausschaut. Und er konnte nur sagen, dass ihm gefiel, was er da auf dem Foto sah und was er jetzt auch in natura sehen konnte. Ihr Gesicht war eigentlich noch hübscher als auf dem Foto, nur was das Bild nicht zeigte, sah er jetzt und war ziemlich überrascht. Sie war so klein, ein ganz zierliches kleines Mädchen, aber süß. Nach der langen Begrüßung und Vorstellungsarie mit sämtlichen Anverwandten waren sie dann auch mal kurz unter sich. Uwe frotzelte, er würde so gerne mal die Bekanntschaft von Robin Hood machen, ob man den nicht mal im berühmten Nottingham Forest besuchen könnte. Achims Brieffreundin sagte zu und meinte, sie würde auch ihre beste Freundin mitnehmen. Achim und Uwe witterten schon amoröse Abenteuer mit 2 kleinen Engländerinnen. Als man sich am nächsten Tag zum Ausflug in den Nottingham Forest traf, war da plötzlich noch der Bruder der Freundin als Anstandswauwau dabei. Da lief also nix. Und als die beiden englischen Mädchen auch noch von ihrem aktuellen Lieblingslied schwärmten, Woolly Bully von Sam the Sham and the Pharaohs, den die beiden Freunde abgrundtief hassten, da war der zweite Flop nach Liverpool perfekt. Am späten Abend saßen die beiden wieder im Auto und fuhren zurück nach London. Achim saß am Steuer, Uwe war schon halb eingenickt. Aus dem krächzenden kleinen Radio, das sie immer dabei hatten, kam plötzlich ein Song, der Achim ziemlich verwirrte. Der Song war so verblüffend neu und aufregend, dass Achim an den Straßenrand fahren und anhalten musste. Linksverkehr und dieser verwirrende Song gleichzeitig, das überforderte ihn. Auch Uwe war wieder ganz wach. Gemeinsam starten sie mit offenem Mund auf ihr kleines Radio und konnten kaum fassen, was sie da hörten.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say. Sorry, how would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had turned the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
Der Song war schon eine Weile zu Ende. Mittlerweile lief da im Piratensender schon irgendein anderer Titel und die beiden schauten sich noch immer ungläubig an im Sinne von, das ist doch eben wahr gewesen, oder? Das hast du doch auch gehört. Uwe, der so ein bisschen Klavier spielen konnte, rang nach Luft und sagte nach einer Weile, hast du das Solo gehört? Wie hat er das gemacht? Sowas kann doch ein normaler Mensch überhaupt nicht spielen. Und dann schwieg er wieder und starrte kopfschüttelnd vor sich hin. Und Achim sagte immer nur das gleiche Wort, Wahnsinn. Mit She's Not There haben The Zombies eine der besten Singles jener Zeit veröffentlicht. Die Single erschien bereits im Juli 1964. Das Album The Zombies, auf dem der großartige Song She's Not There natürlich auch enthalten war, folgte im Januar 65. Die beiden Freunde bekamen sich dann nochmal in die Wolle, denn Achim wollte nach Deutschland zurück und mal kurz noch über Hamburg fahren, denn dort hatte er auch eine Brieffreundin und wer weiß, vielleicht klappt es in Hamburg ja besser als in Nottingham. Doch Uwe, der Stones-Fan, hatte im Piratensender die neue Stones-Single gehört und wollte sie unbedingt haben. Doch der Plattenverkäufer im Laden am Piccadilly Circus sagte, die Platte müsse jeden Tag eintreffen. Und darauf wollte Uwe unbedingt warten. Während für Achim, das ja nur das allerletzte war, auf eine Single der Rolling Stones zu warten und deshalb tagelang rumzuhängen, während woanders vielleicht die tollsten Dinge passieren könnten. Zum Glück war die Single am nächsten Tag für Uwe käuflich zu erwerben. Und er ist glücklich bis heute, dass er diese Single mit einem der berühmtesten Rocksongs aller Zeiten am Tag der Veröffentlichung, dem 20. August 1965 in London, gekauft hatte. Bis heute hütet er die Single wie einen Schatz. Wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin und dieser Typ im Radio textet mich zu mit all seinen nutzlosen Informationen, die meine Vorstellungskraft beflügeln sollen, dann gibt mir das keine Befriedigung. So heißt es im Text des definitiven Rockstatements gegen den Konsumterror Satisfaction, einem der wichtigsten Songs des Jahres 1965, mit dem der Kramladen von und mit Volker Rebell über den spannenden Sommer vor 50 Jahren zu Ende geht.